ARD.
Ihr hört den Sonntagstalk mit Bärbel Schäfer von SR1 und HR3. Uns bekommt ihr in der App, der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Bülent Ceylan steht deutschlandweit auf den größten Comedy-Bühnen. Er tritt auf dem Wacken-Festival auf, war bei The Masked Singer, im Herbst auf der Buchmesse. Also der Mann, der im Moshpit mit Dosenbier eine genauso gute Figur macht wie in Hemd und Sakko, vielleicht auf einem Buchmessenempfang. Guten Morgen im Sonntagstalk von SR1 und HR3, lieber Bülent Ceylan.
Guten Morgen.
Wie geht's dir?
Gut.
Wie war dein Jahr? Wir sind Mitte Dezember. Wie blickst du zurück auf das Jahr 2024 für dich?
Also ich muss sagen, mega erfolgreich, anstrengend, aber mega erfolgreich. Neues Programm, Yalla Hopp, also Comedy-Programm und dazu natürlich Musikprogramm.
Yalla Beats und dann Menschen. Das Buch mit Yalla Hopp.
Ja,
Yalla Beats.
Ja, und dann noch... Und das kam ja noch dazu, das Buch, das in meinem ersten Comedy-Krimi, ich habe ja schon ein biografisches Buch geschrieben,
ja, genau.
Das heißt Ankommen, das war dann Spiegel-Bestseller, Gott sei Dank, und es war sehr authentisch und so weiter, jetzt wie legst du nach? Und da gab es dann eine mega Idee aus Österreich von Maximilian Hauptmann, mit dem ich das zusammen geschrieben habe, der gesagt hat, ich hätte eine Idee, mit deinen Figuren ein Buch zu schreiben und ein Comedy-Krimi.
Taucht auf und Anneliese, alles drin in deinem Comedy-Krimi. Aber hattest du selber keine Nachttischlektüre mehr? Ich meine, als Vater von drei Kids kommt man eh wahrscheinlich nicht so viel zum
vier
Lesen.
Sogar, vier sogar.
Mit vier,
Kinder.
Oh, gratuliere, ja, das vierte.
Ja, ja, das
ist
schon,
ja, ist schon da, super.
Ja, so schnell geht.
Aber das heißt, du hattest Lust, selber wieder was zu schreiben.
Ja, und vor allem die Idee war so gut, obwohl ich sehr viel um die Ohren hatte, eben durch die Musik, die noch dazu kam, dass man das gar nicht abschlagen konnte. Und ich hatte ja schon immer irgendwie mal vor, mit meinen Figuren oder meinen Charakteren, die ich bisher entwickelt habe, irgendwas mal so eine Art Sitcom oder einen Film zu machen oder ein Buch oder wie auch immer. Aber wie, in welche Richtung? Und dann kam dieser Krimi.
Können wir verraten, dass dir jemand schaden will in diesem Krimi? Denn du selber tauchst darin natürlich auch auf. Es geht um eine Tour, die ansteht, die vielleicht wackelt. Also nicht die echte Tour, sondern die in der Krimi-Komödie. Es geht um
aber man denkt, das wäre die echte. Oh, wenn man das Gott. Buch liest, das muss man dazu sagen. Das ist wirklich so, als würde man, also selbst wenn ich selbst nochmal durchgehe, das Buch, dann denke ich immer, das ist mir wirklich passiert. Das ist so authentisch, das Buch, dass man gar nicht mehr denkt, ey, das kann ja wirklich so gewesen sein.
Also wenn
das
du als Autor sogar Geschichte. Verwirrt bist, was machen wir denn dann, deine Fans? Dann sind wir ja kurz davor, deine Tickets zurückzugeben.
Nein. Weil es geht ja nicht darum, dass ich der Mörder bin, sondern ich muss sozusagen versuche ja in dem Buch zu ermitteln, warum mir eine meiner bekanntesten Figuren, und zwar der Hasan, bei der Vorpremiere, die ich hatte, also sozusagen in dem Buch wird beschrieben, ich habe eine Vorpremiere, so und auf einmal geht diese Figur nicht mehr. Ich kann diese Figur Hasan, ich kann den Akzent nicht mehr, ich kann sie nicht mehr spielen.
Wie so ein Blackout oder wie Atemnot oder.
Genau.
Oh mein Gott,
und
das
am
ist
nächsten
ja
Tag lese ich eben in der Zeitung, dass ein Mord passiert ist an den Kühlhausbesitzer Lasse Hobson. Das übrigens auch mal eine Figur von mir war, so finnischer DJ Lasse Hobson. Und der wurde ermordet und Hasan, weil man einen Kamm gefunden hat und Haare, hat man gedacht, okay, das könnte der eine der Mitarbeiter von dem Kühlhaus sein und es deutet auf Hasan hin.
Oh mein Gott, jetzt spoilerst du selber schon total viel. Jetzt hau nicht gleich alles raus.
Nee, ich weiß, aber das war ja nur der Anfang.
Ja, aber dann ist man natürlich gleich hooked. Das heißt, dein wahres Leben, dein Bühnenleben, deine Bühnenfiguren tauchen alle wieder auf in Yalla Mord. Also wer die
absolut
liebt, und wir lieben die natürlich alle, von Anneliese über Momfred, dann ist man irgendwie wieder zusammen mit der ganzen Family, mit der ganzen Crowd.
Ja, und vor allem, es ist aber so geschrieben, dass man jetzt nicht denkt, oh Gott, ist das jetzt so richtig brutal horrormäßig? Nee, es ist wirklich ein Comedy-Krimi. Du kennst doch Sherlock Holmes und Dr. Watson oder Inspektor Clouseau. So in dieser Art muss man sich das vorstellen, ist das Buch.
Verstehe, aber schreibst du dann anders als für ein Bühnenprogramm? Also die Wahrnehmung für uns als Leser und Leserin ist dann ja nochmal eine andere. Wie näherst du dich dem denn dann schreibend?
Ja, du musst dann halt auf jeden Fall drauf achten. Also du kannst jetzt nicht wie eine Stand-up schreiben, so jetzt Gag, sondern die Leute müssen ja erstmal wissen, worum es geht. Wer spielt denn da mit? Wer ist da dran beteiligt? Wie kam es zu diesem Mord? Wann, warum, weshalb? Gibt es Motive? Man wächst in diese Geschichte sozusagen so rein. Also es hat wirklich so eine... Also du von Anfang an bist du in dieser Geschichte drin.
Hier wird man erstmal so ein bisschen an die Hand genommen. Also es ist vertrautes Terrain und es ist trotzdem Neuland. Ich freue mich, dass wir heute drüber reden, über Yalla Mord. Aber auf Seite 40 taucht deine Anfälligkeit für Geräusche auf. Und damit haben wir etwas gemeinsam, lieber Bülent.
Echt? Ja. Hast du das auch, Misophonie?
Ja, ja.
Nennt man Misophonie, diese Krankheit?
Ganz genau. Es ist leider schlimm, wenn man im Großraumbüro einer Redaktion sitzt und nebenan werden Karotten aus kleinen Plastikschälen ausgebracht.
Oder dieses Ziehen danach, so dieses...
Oh. Ja, das es gibt schlimme. Kann man denn mit dir essen gehen oder ist das schwierig? Hast du da Oropax
essen
drin?
Geht, essen geht. Nee, wenn alle essen, geht das. Aber wenn jetzt nur ich, zum Beispiel, wenn du jetzt mir einen Vortrag hältst über irgendwas und nebendran isst einer mir immer ins Ohr Nüsse rein oder Chips, dann wird's schwierig für mich, weil das vom Konzentrieren her und das triggert mich dann. Ne?
Dann würdest du dich eher auf die knackenden Nüsse konzentrieren als vielleicht auf unser Gespräch. Mir geht's zum Beispiel im Kino so, da haben ja alle Nachos, Popcorn oder Kruscheln in Chipstüten herum. Das finde ich auch immer sehr anstrengend.
Ganz schlimm. Es geht bei Kindern bis zum gewissen Alter ertrage ich Schmatzen bei ganz kleinen Kindern. Aber sag ich mal so, wenn die Kinder schon ein bisschen verstehen, dass man gewisse Dinge nicht macht.
Dann kommt Papa Bülent und wird sehr streng.
Ja, ja, das wissen die auch. Oder Kaugummi kauen im Auto, das ist auch so...
Mit offenem Mund, wenn Leute mit offenem Mund kauen, das finde ich zum Beispiel auch ganz schlimm. Aber sagst du dann was? Das ist ja für dich im Alltag dann sicherlich auch nervig und belastend.
Ja, ich sage was. Ich muss...
Du musst,
schaff
du
das kannst. Gar nicht. Aber ich bin höflich, ich bin höflich. Oder ich mache die Nüsse weg oder ich sage, Entschuldigung, ich muss jetzt mitessen. Es geht ja nur um dieses... Also es geht jetzt nicht darum, wenn jetzt einer was Normales isst, sondern es ist eher so dieses
also bei Spinat Chips, und bei Kartoffelbrei ist es nicht so ein Problem, es sei denn, man schmatzt.
Nee, aber man schmatzt. Aber wer mag das denn eigentlich? Ich meine, keiner mag doch richtig so Schmatz. Also ich weiß nicht, oder Suppe schlürfen, so. Ja. Das, naja.
Dann darfst du, glaube ich, nicht in den asiatischen Raum reisen. Da wird die Suppe ja sehr laut geschlürft. Aber das heißt, einige hören uns jetzt vielleicht zu und denken, was haben die beide denn für Probleme? Aber es ist schon nervig für dich im Alltag.
Ja, das fragen ja dann auch die Leute, ist es, was da im Buch steht mit den Geräuschen, wo du auch über dich selber, ist das denn auch wirklich so? Naja, es ist auch so. Also sonst hätte ich das auch in das Buch nicht reingebracht.
Du schreibst ja bei Yalla Mord, genau, ich habe die Szene hier draus. Ich war unglaublich anfällig für Geräusche. Hochsensibel, sagte ich. Überempfindlich, sagte meine Frau. Beim Singen konnte das von Vorteil sein, aber im Alltag war es ganz schön entnervend. Wenn mein Beifahrer einen Apfel aß, würde ich mich am liebsten einfach aus der Autotür auf die Straße werfen.
Ja. Ja, das sind so die Momente, wo man sagt, ja, es ist zwar ein Comedy-Krimi, der Yalla Mord, aber es ist auch viel Autobiografisches drin. Also deswegen sagen die Leute, hey, ich weiß gar nicht mehr, das ist so realistisch geschrieben, dass man wirklich glaubt, das ist passiert.
Vor allen Dingen, weißt du, was mich überrascht, lieber Bülent, denn du hast ja lange Zeit alles, was so privat war, auch zurückgehalten. Du warst ja eigentlich sehr verschlossen und jetzt...
ich halte dich aber immer noch gewisse Dinge. Also ich zeige nicht meine Kinder auf Social Media, ich zeige nicht meine Frau auf Social Media und ich sage auch nicht genau, wie alt genau oder wann die Geburtstage haben und so. Mhm. Das halte ich immer noch zurück. Aber du hast recht, ich sage schon, dass ich eine Frau habe und dass ich vier Kinder habe und so, weil das natürlich auch...
Weil sich das spätestens das dann rumspricht, wenn du beim Elternabend sitzt oder rockst du solche Termine nicht. Ja. Macht das alles deine Frau?
Und auch seit ich der Kinderstiftung habe, seit 2017 habe ich auch eine Kinderstiftung und wenn man selbst Vater ist und weiß, was es heißt, Kinder zu haben und vor allem, wenn man froh ist, dass man gesunde Kinder hat, dann ist man ja auch froh, wenn man anderen Kindern helfen kann, denen es vielleicht nicht so gut geht. Mhm. Und da war es einfach, das lag auf der Hand.
Wofür setzt sich denn deine Kinderstiftung ein?
Wir sind sehr vielseitig, also hauptsächlich von Frühgeburt Frühchen sozusagen bis hin zu Kindern, die nicht die Möglichkeit haben, also in der Schule zum Beispiel ein Musikinstrument zu lernen oder irgendwie sowas in der Art, da haben wir auch eine Aktion. Und da muss man sagen, das tut so gut, da auch vielseitig zu sein.
Wenn man dich unterstützen will, auf welche Seite kann man dann gehen?
Dann kann man auf meine Seite gehen, entweder bülentschelern.de oder man gibt einfach ein Bülentschelern für Kinderstiftung und dann kommt man da genau hin. Und wenn man was spenden möchte, dann kann ich nur sagen, das Geld geht genau dahin, wo es gebraucht wird.
Das Fiepen von Anneliese, der rosa Kamm von Hassan, die Wasserpumpenzangen von Momfred, schon Kleinigkeiten reichen, dass die Fans von Bülentschelern ausrasten. Mit seinen erfolgreichen Bühnenfiguren kann er immer wieder verschiedene Blickwinkel aufs Leben einnehmen. Eigentlich ist das ja so ein bisschen wie bei Kindern. Also wenn ich an meine Jungs denke, die hatten immer so Teddys oder Stoffpuppen und über die haben die Geschichten erzählt. Ist das für dich auch so ein bisschen so, wenn du Bühnenfiguren einführst? Du kannst manchmal Dinge viel deutlicher aussprechen über die Figuren?
Ja, auf jeden Fall. Das Schöne ist ja auch, wenn du zum Beispiel Momfred bist oder so, du kannst Sachen sagen, die du als Bülent so nicht sagen kannst. Du kannst zum Beispiel zu jemandem sagen, halt die Gosch. Und die lachen noch. Und als Bülent klingt das zwar auch okay noch, aber es ist schon so, oh, wie meint er das jetzt? Aber als Momfred ist ganz klar, oder wenn ich als Momfred über die Waldrat, über seine Frau, wenn er da schimpft, oder wenn, das würde ich so als Bülent ja so nie machen. Und
ja, du willst ja auch wieder nach Hause kommen, das ist ja
genau,
auch.
Genau, das kommt auch noch so. Das ist ja auch noch sowas, ja. Aber das ist das Schöne. Als Anneliese kann ich das Feminine, jeder Mann hat was Feminines, auf jeden Fall. Als Anneliese kann man das auch schön ausleben. Also ich kann mich in den Figuren auch, ja, wie soll ich mal sagen, bis zum gewissen Grad ausleben. Und jetzt kommt's, in dem Buch konnte ich endlich mal auch, weil Leute immer fragen, ja, wie ist denn der Mann von der Anneliese und so weiter. Und da konnte ich das echt weiterentwickeln.
Du hattest, das, wie der Mann von Anneliese mit dem Fiepen umgeht, das erfahren wir auch. Ja, ich meine, genau. Du kannst natürlich, wie du gerade gesagt hast, über die Figuren etwas ausdrücken, was vielleicht unfreundlich oder uncharmanter oder irritierend vielleicht drüber käme, wenn du das als Bülent aussprichst. Aber haben denn diese Figuren auch dich, den echten Bülent, nenne ich das jetzt mal, auch verändert?
Naja, es ist zumindest mal so, dass die Figuren manchmal machen, was sie wollen. Es stimmt tatsächlich so, wenn ich auf der Bühne bin, dann fallen mir teilweise Gags in der Figur ein, die ich gar nicht kontrollieren kann. Das ist echt krass. Aber wenn ich jetzt im Privatleben, da ist auch gut so, dass ich als Bülent das alles so in der Hand habe und das das sind sozusagen meine, wie so einer, der so ein Puppenspieler, ne? Also das muss ich auch. Also es wäre ja krass, wenn auf einmal
Anneliese dich nachts weckt und
ja, Anneliese
die Anweisung
oder
gibt.
Oder ich sag zu meiner Frau im Moment als Momfred, Mensch, ich geh ja jetzt auf, los, hopp. Da sagt meine Frau spätestens dann nicht witzig. Aber dann bin ich auch schon wieder wach. Nee, aber also die Kontrolle behalte ich Gott sei Dank immer noch. Aber manche sagen, ob das im Alter, je älter ich werde, auch so ist. Also viele haben Angst, dass ich irgendwann mal als Momfred oder als Anneliese oder wie auch immer mal antworte.
Gut, noch bist du ja so jung und bist noch wahrscheinlich gefeit vor Demenz, aber vielleicht in 20 Jahren verschwimmt das alles in deiner Hirnrinde und du weißt gar nicht mehr, als wer du eigentlich sprichst. Aber du hast 4 Kinder, die werden sich dann um dich kümmern, die kennen alle Figuren und die werden dann Ordnung wieder reinbringen.
Ja, ich hoffe, ich bin mir fast schon sicher.
Aber gibt's denn eine Figur, die deiner Frau oder deinen Kindern irgendwie schon besonders ans Herz gewachsen ist oder besonders auf die Nerven geht?
Naja, also meine Kinder zum Beispiel sagen immer, der Hassan, das ist ja das neue Wort, Talahon. Ne, dieses Talahon. Das ist so dieser Möchtegern-Typ, der irgendwie Sachen trägt, die nicht echt sind. Und der
mit
so,
dem Fake-Gucci-Brustbeutel.
Ja, genau, getürkt alles, ja. Passt ja dann. Aber meine Frau, also zum Beispiel den Thor, sagte, sie hätte nicht gedacht, dass man noch eine dümmere Figur entwickeln kann als der Harald. Also sagte, das findet sie mal phänomenal. Aber wenn es so ein bisschen versauter wird, also wenn der Gag mal so, das findet meine Frau dann so, oh, da macht sie so die Augen zu, so, ne? So, oh, Hilfe. Wegen der Kinder auch, die denkt halt immer weiter noch.
Die Kinder, ja, klar. Da denken die Mütter immer noch mal weiter als die Väter vielleicht.
Ja.
Ja gut, aber...
Das ist so, weil die Kinder ja ab und zu auch bei mir in der Show mal dabei sind oder so und dann fragen die ja schon nach, ne, das eine oder andere. Aber,
na gut, da musst du aufklären, Bülent.
Insgesamt ist meine Familie schon stolz, ja. Das erkläre ich auch, ja.
Gibt's Tipps, Tricks oder Macken, die du dann auch aus dem engen Umfeld dann abschauen kannst? Ja, ne?
Ja, absolut. Das ist auch Inspiration. Also wenn ich jetzt irgendwo bin oder auch in der Familie oder auch allein durch meine Kinder entstehen ja Gags, ne? Da holst du die Inspiration von überall. Also es ist schon so, ich bin schon so jemand, ich habe ja schon als Kind immer gern beobachtet und das hilft mir in allem. Ob das jetzt in der Musik ist, in der Comedy, beim Buch schreiben, es hilft dir überall, wo du dann einfach Sachen verarbeiten kannst. Und manches kannst du halt besser in der Musik verarbeiten, ne? Ob das jetzt ein Song ist an meine große Tochter, die ich vermisse, die aus erster Ehe ist, was du dann halt in einem Song vielleicht viel besser rüberbringen kannst als in der Comedy. Oder halt im Buch dann gewisse andere Geschichten, die man mal beschreiben kann, die du auf der Bühne gar nicht, weißt du, hast ja nicht so die Zeit, jetzt beschreibe ich euch mal.
Ja, nee. Das muss viel schneller gehen. Ja. Also das Leben liefert dir praktisch das Futter für Bühne, egal ob das jetzt Musik ist oder eben auch Comedy-Programm. Und ich freue mich, dass du heute unser Gast bist. Wir kennen dich von den großen Comedy-Bühnen, Bülent Ceylan. Wir reden gleich weiter im Sonntagstalk von SR1 und HR3. Und ich muss mir ein bisschen Sorgen machen, Bülent, natürlich, weil es harter Stoff ist. Ich sitze in meinem gemütlichen Lesesessel und auf Seite 17 kommt schon der erste Schocker von dir. Ohne regelmäßige Physiotherapie. Genau, blätter mal in deinem eigenen Buch und guck mal, ich könnte muss, ich
die
vermutlich...
Seiten immer auswendig, wo genau jeder Satz immer
schon steht, lange nicht mehr so wild auf der Bühne herumspringen. Hallo, du brauchst schon Physiotherapie? Ja.
Ja,
es ist die Wahrheit. Okay, das ist schon der ist ja ein Comedy-Krimi.
Ja, aber schon seit vielen Jahren.
Was hast du, Rücken? Hast du Rücken oder was hast du?
Ja, ich habe immer mal Rücken. Ich muss auch immer wieder Training machen und alles. Wenn ich auf die Bühne gehe, das ist schon eine Riesenanspannung. Also ein Physiotherapeut, der auch Basketballer, die erste Bundesliga betreut, der sagte zu mir, du, als ich das erste Mal dich behandelt habe, direkt nach der Show, habe ich gemerkt, es gibt keinen Unterschied zwischen einem Basketballer und dir. Und zwar von der Anspannung her, von einem Hochdruck. Ja. Also der hat das, ich dachte, ach, du machst doch jetzt Witze. Nee, sagt er, ganz kein Witz. Das ist wirklich Hochleistungssport, was du machst. Diese Anspannung, also du rennst natürlich nicht jetzt wie ein Basketballer, bam, bam, und springst da immer.
Gut, aber ne? Wahrscheinlich unterschätzen wir das auch, dieses Springen und Rennen. Du bist ja schon jemand, der nicht an einem Punkt steht, abgesehen von deinem Headbanging, Opening. Würde ich jetzt eher vermuten, du hättest es am Nacken als am unteren Rücken.
Ja, das ist aber durch die Anspannung. Ja. Du hast ja durch die Figuren, ne? Mhm. Also zum Beispiel bei Musik, das ist jetzt total interessant, weil die Physiotherapeuten, die ich ab und zu auch dabei habe, auch auf Tour, die sagen alle, sie hätten alle gedacht, dass die Musiktour wahrscheinlich mein Tod sein wird, so, oh mein Gott. Weil ich ja da überall rumspringe hin und hält. Aber tatsächlich bin ich da so in Bewegung und die Durchblutung so gut, dass ich da weniger Probleme habe als bei der Comedy-Show, wo ich teilweise statisch mehr arbeite. Also das heißt, die Figuren, die bringen mich eigentlich schon fast um. Durch die Haltung der Momfred, dieses Gebückte, der Harald mit der Schulter hoch. Die Anneliese, dieses fast schon hohlkreuzmäßige, weibliche, so als würde ich auf Stöckelstuhl schon stehen. Mhm. Also da muss ich sagen, da ist eine ganz andere Anspannung da und die musst du halt halten. Das merke ich in dem Moment gar nicht so.
Weil du
ich
so viel Adrenalin hast, aber dann hinterher merkst du, was du geleistet hast.
Oh ja.
Und Ruhepausen zwischen den Shows, du hast es selber gesagt, mit Family, mit 4 Kids, Verpflichtung bei Familie, dann hast du ja auch gar nicht so viel lange Pausen zum Regenerieren oder baust du dir die ganz bewusst ein?
Ich baue die mir.
Ich meine, du bist jetzt auch bald fast 50.
Gut, dass du es nochmal sagst.
Ja, ich muss ja ein bisschen auf dich aufpassen.
Aber ich habe die Kraft der zwei Herzen. Kennst du die Werbung noch? Nein, ich habe. Also ich muss sagen, tatsächlich, ich muss schon auch gucken, dass ich Ruhephasen habe. Mein Management versucht ja das ja immer mir zwar zu sagen. Ich bin ja auch selber schuld, dass ich dann sage, ja, hier noch und dann ja, doch, und das mache ich auch noch. Ich habe aber die schon verpflichtet zu sagen, nee, ihr müsst jetzt, auch wenn ich sage, ich will das machen, ihr müsst sagen, nee, ihr müsst mich 3, 4, 5 Mal darauf hinweisen, dass es wichtig ist, auch mal ein paar Tage frei zu haben.
Ja gut, aber der Hauskredit muss halt abbezahlt werden. Die Kinder brauchen neue Schuhe. Verstehst du, der Kühlschrank muss gefüllt werden.
Das ist so.
Wie Zukunft?
Die Nutella muss im Schrank stehen.
Aber fragst du dich das manchmal, wie zukunftstauglich sind eigentlich meine Figuren? Wie lange tragen die mich und wir uns gegenseitig?
Ja, du, deswegen habe ich ja so viele. Es gibt Figuren, die habe ich schon als junger Kerl gespielt, die eigentlich besser wären, wenn man älter ist. Ne? Da gab es zum Beispiel der Momfred oder der Aslan, der Gemüsehändler oder so. Das waren eigentlich Figuren, die, wo man sagt, ah, das ist, da bist du eigentlich noch fast noch zu jung, die zu spielen, also vom Typ her. Deswegen habe ich, also die einzige Figur, dieser Hassan, kriegt in dem Buch Yalamot ja nochmal so eine richtig große Rolle.
Ja, allerdings.
Und Hassan, deswegen, warum? Weil der jetzt noch funktioniert. Ich weiß nicht, wie es in 10 Jahren ist, ob ich den Hassan da überhaupt noch spielen kann.
Wir haben über Physiotherapie gesprochen, also dass die Bühnenfiguren darzustellen physisch sehr, sehr anstrengend ist, was wir vielleicht, wenn wir ein Ticket haben für eine deiner Shows, manchmal ein bisschen unterschätzen. Aber machst du sonst noch was, um dich zu stärken, um diese Kraft dann auch zu haben? Bist du jemand, der gerne joggen geht oder hast du ein Abo im Fitnessstudio?
Nee, Joggen ist ja gar nicht gesund für jemand, der schon mal mit dem Rücken oder so zu tun hat. Ist, glaube ich, eher so Schwimmen, mache ich ganz gern. Und
dann aber mit Badekappe, oder? Wenn ich dann in der Bahn hinter dir
Hallebadkapp. Hallebadkapp sagt man ja bei uns nicht. Hallebadkapp. tatsächlich. Ich habe mal mit der Franziska von Almsig, da habe ich mal so einen Sketch mal gedreht und im Schwimmbad. Und da hat die voll drauf gepocht. Was? Du ziehst keine Bademütze an. Sofort die Bademütze. Das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn dann so ein Haar auf einmal du schwimmst.
Widerlich.
Ein Haar kommt ja so entgegen.
Und deins hört ja gar nicht mehr auf. Dann ziehst du links und es ist immer noch im Mundwinkel.
Ja. Aber ich weiß, für mich ist es, muss ich ganz ehrlich sagen, am liebsten natürlich ohne Bademütze, weil es natürlich, man fühlt sich freier, weil die Bademütze, ich habe so einen riesen Schädel, es drückt da immer so, ich krieg da irgendwie so, also ich habe da so, also mein gerades Blut schnürt mir da ab und krieg Kopfweh. Aber ich kann schon nachvollziehen, dass man dann eine Bademütze, also irgendwo, ja, aber es sieht halt auch witzig aus, ne? Ich mit Bademütze, das sieht schon komisch aus.
So einer dicken Beute da am Hinterkopf.
Ja. Aber das tut gut, oder Yoga?
Ja, das ist auch super. Ja. Aber deine Haare sind natürlich auch mit dein Markenzeichen. Das heißt, du bist immer jemand, der, glaube ich, auch jeden Tipp zur Haarpflege raushauen kann, zum Nachkolorieren, zum Spitzenschneiden. Also das ist ja ein Thema, auf das du wahrscheinlich andauernd angesprochen wirst. Magst du das eigentlich?
Ja, leider. Ich weiß, das ist halt so immer so. So, ich sag immer, spätestens dann schalten die meisten Männer immer ab und die Frauen schalten noch mehr ein, ja, weißt du so, Bilder. Was ja okay ist. Aber
gehst du mit
aber
es schneiden?
Ist, ja, wirklich tatsächlich. Und auch was für Shampoo, das wird immer oder was für ein Conditioner, was für wie Kurpackung, wie lange und dann.
Komm, ist doch eine Perücke. Darunter bist du wahrscheinlich total kahl.
Ja, das denkt man immer, ne? Weißt warum? Das gab's auch schon, diese Meinung, weil sie gedacht haben, weil ich ja so einen Undercut habe, ne? Ich habe ja tatsächlich einen Undercut.
Ja, klar.
Und dann sagen die, was, du hättest eigentlich noch mehr Haare? Das ist ja für manche Frauen total frustrierend, so, ne? Was, du hättest noch mehr Haare? Und dann sag ich, ja, was soll ich jetzt machen, ne? Es ist dann immer so, man muss sich ja fast schon rechtfertigen für das, dass man so genetisch...
Wir feiern deine Haare, das ist dein Markenzeichen. Aber du hast ja sogar Notfallhaarnadeln, wie wir bei Yalamot schon gelesen haben. Was ist das denn, eine Notfallhaarnadel?
Naja, falls...
Dein Gummi reißt da oder was? Also
ja,
das ist jetzt falsch zu verstehen.
Zwei Gummis.
Du hast 4 Kinder und 2 Gummis.
Also eigentlich wären es 8 oder was? Nein. Nee, ich hab. Also es ist halt einfach, es ist so, ich habe tatsächlich ja, ich habe mehrere Haargummis, weil viele mal gerissen sind oder lose werden oder locker werden und ich brauche immer so ein Notfall-Haargummi, weil es mir wirklich auf der Bühne mal passiert ist, dass es reißt oder so. Ne? Ich mache ja die Haare auf, dann muss das schnell gehen, zack, zack, zack und dann stehst du da, ne? Weil dann kannst du eigentlich nur noch entweder den Headbanger machen oder die Anneliese, wenn die Haare offen sind.
Ja, genau. Aber und die Notfall-Haarnadel ist dann dafür da, dass man sich dann die Haare zur Seite stecken kann oder wie so Mittelscheitel machen kann? Oder?
Ja, genau. Oder man kann sie vielleicht für was anderes benutzen, aber da will ich nicht so viel verraten.
Will doch nicht spoilern, der Bülent. Ja, ich meine, wenn man jetzt, wir haben eben gesagt, du bist jetzt Ende 40 und ich meine, als Teenie hast du schon auf der Bühne gestanden, ne? Warst ja sehr jung, als du angefangen hast.
Ja, ja. Also 19 oder so habe ich mit Radio, ich habe in der Schule mal auf der Bühne, mal auf dem Schulfest und so, aber im Grunde genommen habe ich so richtig angefangen 1998. Das, da war ich so 22 und da habe ich eigentlich so so angefangen mit auf der Bühne so zu spielen, so Comedy und so Sachen.
Ging es also darum, unangenehme Situationen zu überspielen? Ging es darum, das Leben zu spiegeln? Oder was war der Motor, dich auf die Bühne zu stellen? Oder warst du einfach nur eine Rampensau?
Rampensau auch, aber ich glaube nicht in der Schule. Da war ich eher schüchtern. Wie gesagt, ich habe Mobbing erlebt, ich habe alles Mögliche schon erlebt. Und ich glaube, das war im Grunde so ein Filter. Also so nach dem Motto, ich habe meine Mutter natürlich immer auch zum Lachen gebracht, weil wenn sie mal traurig war oder so, das war dann, ich weiß noch, also das allererste Mal, als meine Oma gestorben ist, da war ich 7 und da hat meine Mutter so geweint die ganze Zeit.
Ihr seid ja sehr eng, ja? Ich
muss sie zum Lachen bringen.
Ja,
ja, und das, sehr eng, diese 82, die Mama.
Ja. Die Planken, das ist eine der zentralen Straßen in der Mannheimer Innenstadt. Mit vielen Cafés und mit vielen Geschäften, vom Paradeplatz bis zum Wasserturm, dem Wahrzeichen Mannheims. Mein Gast heute schwärmt von den Planken. Da geht's nicht um ein Segelschiff und auch nicht um Gymnastikübungen wie zum Beispiel Planking. Bülent Ceylan denkt bei Planken an die große Einkaufsstraße in der Mannheimer Innenstadt. Du kommst aus dem Stadtteil Waldhof, da bist du groß geworden. Und was waren diese Planken für dich? Ausdruck wovon? Die große Welt, die schöne Welt?
Das sind Geschäfte, die, sag ich mal, ja, ein bisschen wohlhabender, ein bisschen feiner, ein bisschen so, du gehst auf die Planken, wir gehen jetzt da mal einkaufen. Dann wusste man schon so, okay, das ist so die, ja, wie soll man sagen, da kommen sie auch von außer, selbst aus Heidelberg, die ist, wo man als Mannheimer sagt, da wohnen so, in Heidelberg wohnen so die Schönen und Reichen, sagt, ja, die Feinen. Selbst die kommen dann nach Mannheim, die Planken, weil sie dort einfach noch mehr bekommen können als in Heidelberg. Also was.
Aber war deine Familie eine Familie, die das Geld dann hatte, um auf den Planken zu shoppen? Oder war das immer sowas, was am Horizont so leuchtete, mit einem Wunsch, da will ich auch irgendwann mal mit einer eigenen Kreditkarte einkaufen gehen?
Naja, es war jetzt Wunsch, aber es ist schon so, dass wir schauen mussten, dass wir vielleicht mal da durchlaufen und vielleicht auch mal ein Eis essen. Und ja, so wenn dann da so ein schöner Parfümladen war oder so, das war dann schon schwierig. Also da ist man schon gar nicht reingegangen. Das gab zwar auch mal gute Zeiten, als ich Kind war, als mein Vater sich mal kurzzeitig auch mal selbstständig gemacht hat, aber als er dann krank wurde und so weiter und wir kurz vorm Bankrott standen, da waren wir froh, wenn überhaupt der Kühlschrank mal voll war mit Essen. Das muss man ganz ehrlich mal so sagen.
Und Waldhof, ist ein Arbeiterstadtteil lange Zeit gewesen. Ich glaube, das verändert sich jetzt so ein bisschen. Deine Eltern haben immer gearbeitet. Dein Vater war immer jemand, der berufstätig war, wie du gerade gesagt hast, eben auch eine Zeit lang selbstständig und dann als Selbstständiger krank geworden. Das ist ja schon etwas, was eine Familie auch aus der Bahn werfen kann.
Ja, voll. Das ging sogar so weit, du musst vorstellen, mein Vater hat ja immer auch mir so 50 Mark, so eine Dauerüberweisung gemacht auf mein Konto. Mhm. Und das ging so weit, dass er das Geld irgendwann gebraucht hat. Mhm. Also da hatte ich schon 6.000, 7.000, 8.000 Mark gespart. Da war ich schon Teenager. Und da war ich ganz stolz, weil ich wusste ja, wenn ich dann mal groß bin, kann ich vielleicht einen Führerschein davon kaufen oder ne und so weiter.
Hat das dein Verhältnis zu Geld verändert? Also bist du jemand, der einfach weiß, wie wichtig auch was zu sparen ist oder wie wertvoll das eben auch sein kann? Du bist ja auch selbstständig.
Absolut. Diese Existenzängste, wo man sagt, naja, Bühne, aber läuft doch gut alles und so weiter, das ist immer noch drin, komischerweise. Und sagen, was, wieso hast du... Und wenn man das einmal erlebt hat, wie das ist, bankrott zu sein, also als Teenager in dem Fall...
setzt sich das fest.
Das setzt sich fest. Du achtest natürlich für die Zukunft auf andere Dinge dann noch. Also mein Vater hat eine ganz schlimme Steuerberaterin gehabt. Die war vielleicht so nett, aber die hat halt immer einen Schnaps drin gehabt, als sie gekommen ist. Da hast du schon gewusst. Also irgendwie hat sie was verdreht mit den Zahlen. Das ist jetzt natürlich, kann man das mit Humor nehmen. Aber weißt du, was ich meine? Das ist so, das hinterher nimmt man das mit Humor, aber in dem Fall war ich weiß
ist das
noch,
eine Katastrophe? Das kann eine Existenz, voll. Oder ist es dann ja auch eine existenzielle Katastrophe?
Ja.
Und das heißt, du hast Mobbing an der Schule erlebt, du hast finanzielle Achterbahnfahrten und auch Armut erlebt, wo man einfach überlegen musste, reicht das noch? Ja, können wir noch den Kühlschrank füllen? Ist Rassismus ein Thema gewesen für dich?
Ja, auch. Also nicht so stark, weil ich mich immer gut ausdrücken konnte. Deswegen sage ich, Sprache ist auch eine Waffe. reden ist eine Waffe.
Hm.
Gut reden ist eine Waffe. Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich jetzt hier das perfekte Hochdeutsch kann, sondern einfach, ich bin ja Monomer. Und wenn man da eine Gosch hat und Dialekt kann, dann ist man hier in Mannheim eigentlich nicht mehr Ausländer, das ist Monomer. Das ist vielleicht der Monomer Türk oder so, aber du sagst, hör mal zu, der kennt sich aus, dem machst nichts vor. Das ist so.
Ja, gut, die Sprache ist natürlich immer der Schlüssel im Zugang. Und ich meine, du schreibst es ja auch bei Jalamort nochmal. Du bist gar kein Moslem, du hast kaum die Türkei bereist, obwohl du das Land ja wunderschön fandest. Ich hatte nie für einen längeren Zeitraum in der Heimat meines Vaters gelebt. Dein Vater ist als politischer Flüchtling nach Deutschland gekommen.
Ja.
Was hat er dir mitgegeben? Mit seinem Blick auf Deutschland?
Also, mein Vater hat immer gesagt, man muss dankbar sein, in diesem Land zu leben, zu wohnen. Er wollte mir natürlich hier in diesem Land, natürlich, ich bin ja hier geboren, so viel ermöglichen, dass ich es besser habe als er. Das war so diese typische Generation. Ne? Ich soll gut Deutsch können, ich soll Abitur machen, studieren. So, das, was er.
Also bist du behütet auch aufgewachsen mit dem Blick darauf, dass es dir, das wollen ja Eltern, das wollen wir ja auch, dass es immer den Kindern besser geht.
Ich bin so ein Nesthäkchen auch noch, weißt du, das kommt auch noch dazu.
Oh.
Da ist man ein bisschen verwöhnter. Ja, es hat auch Nachteile, ne? So später dann, ne? So, wenn man dann sagt, okay, Mama hat das doch immer gemacht.
Ja klar, die Älteren sagen natürlich, du bist der verhätschelte Prinz, der von allen so geliebt und Knutschattacken bekommen hat und eben das Süße.
Und da musst du dich auch wehren dagegen, ne? Dass du dann auch irgendwie, auch gegenüber deinen Geschwistern so ein bisschen
klar.
So in der Art, also die lieben mich über alles, aber so ein bisschen so, ich bin jetzt älter, ich weiß schon, was ich mache. So, ne? Aber das hat am Ende dann alles gut funktioniert. Aber
da hast du dich, glaube ich, ganz gut
gehäutet.
Es ist
schon so, dass mein Vater... Bitte?
Da hast du dich, glaube ich, ganz gut gehäutet von deinen Geschwistern. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen, was wäre denn nochmal wichtig, dass man das versteht, was diese Generation deines Vaters eben auch mit eingebracht hat?
Also mein Vater würde sich jetzt im Grab rumdrehen, wenn er das sehen würde, wie sich mancher hier benimmt, der jetzt nach Deutschland kommt oder so. Er hat gesagt, weißt du, wir haben Respekt gehabt, wir haben die Polizei, alles so, das auch die deutschen Frauen, ich habe deine Mama, die kam mit Blumenstrauß, meine Mutter sagt immer, der war ein richtiger Gentleman, also das war, heute ist es eher so, dass man halt auch Angst hat, ne? Ich habe immer gesagt, Deutschland braucht natürlich Migration, aber ich glaube, wenn irgendeiner von damals auch Flüchtlinge oder irgend so, wenn irgendeiner, sag ich jetzt mal, Mist baut, dann haben wir hier ein Problem in Deutschland. Und wenn man darüber hinweg sieht, ist auch nicht gut. Also man muss ja immer aufpassen, ist man dann schon rechts, wenn man was sagt oder nicht? Mhm. Ich sag's ganz deutlich. Also ich finde, ganz ehrlich, ich finde, wenn hier einer Gewalt, also wenn ich schon in ein Land komme und verübe Gewalt, dann habe ich hier in diesem Land nichts zu suchen.
Mhm.
Aber genauso würde ich einen, der deutsch ist, genauso abschieben, nur kann ich das natürlich nicht, weil er Deutsch ist oder deutschen Pass hat, aber ich würde gucken, dass der eine brutale Strafe kriegt, dass sowas nicht mehr, weil die Leute haben tatsächlich, und das ist ja auch, da machen wir uns nichts vor, das können wir nicht einfach so wegreden, das ist Thema und das beschäftigt die Leute, man sieht es in den Wahlen und so weiter. Das macht mir natürlich Angst, weil dann die Leute auch eine Partei wählen, die gegen natürlich auch überhaupt Migration ist und da habe ich natürlich schon Schiss.
Was würdest du denn sagen jetzt als Vater von 4 Kindern, mit der Bitte um eine kurze Antwort, was hast du denn als Erziehung, also er war ein Gentleman, er war auf der einen Seite auch ein Unternehmer, er hat sich getraut in die Selbstständigkeit, was hast du vom Papa übernommen?
Ehrgeiz, ich bin auch großzügig, das merke ich immer beim Trinkgeld, das hat mein Vater immer gemacht, hat immer beim Restaurant so viel Trinkgeld, dass ich immer gesagt, Papa, wie kriegst du so viel Trinkgeld? Ja, du wirst sehen, wenn ich dann nochmal komme, dann brauche ich zwar nicht mehr so viel Trinkgeld geben, aber ich werde gut behandelt und so. Also man muss immer Wertschätzung, also das muss ich sagen, dass man eine Frau, dass man Gentleman sein soll, also ich glaube, das bringe ich meinen Kindern auch so bei, Gentleman, Respekt gegenüber allen Religionen. Mein Vater Muslim, Mutter katholisch. Ne?
Mhm.
Ich bin zwar dann, habe mich dann doch fürs Christentum entschieden am Ende, aber mein Vater hat immer gesagt, es ist egal, welche Religion oder welchem Glauben du gehst, Hauptsache du glaubst. Es war für ihn ganz wichtig, dass ich glaube. Ja, und dass man einfach den Menschen wertschätzt und tatsächlich sich auch integriert.
Mhm.
Also Auch wenn ich hier geboren bin, natürlich, ich sehe nicht so aus wie, habe nicht blaue Augen, nicht blonde Haare und wie auch immer. Aber ich muss auch trotzdem, auch wenn ich jetzt nicht so gut Türkisch kann und so weiter und alles, aber ich muss trotzdem ein gutes Beispiel sein. Das hat mein Vater mir immer gesagt. Und je mehr ich in der Öffentlichkeit war, desto mehr, weil das ist doch gerade das Problem. Ich zum Beispiel jetzt gerade, auch in letzter Zeit, wenn man dann so von Rappern oder irgendwas hört, ne, was die alles Schlimme macht, dann heißt, guck mal, siehst du, die Black People sind, nee, es gibt genügend Black People, die sind ganz tolle Männer und es sind, aber die haben auch eine Riesenverantwortung, weil wenn Rassismus eh schon in dem Land herrscht, dann ist es doch für die Futter zu sagen, siehst du, der war schwarz oder der ist Türke. Ah, siehst du, doch wieder ein Türke.
Das ist dann aber nochmal eine zusätzliche, ja, wie so ein kleiner Rucksack für dich. Ansonsten nehme ich mit, er ist ein toleranter, hart arbeitender Menschenfreund gewesen, der sehr offen war. Und ich glaube, da hast du ganz, ganz viel von mitbekommen. Weihnachten steht vor der Tür. Für uns jüdische Mitbürger ist es Hanukka. Bist du irgendwie Winter-Weihnachts-Fan oder tauchst du einfach nur ab und sagst Ruhe und gar nichts mitmachen, kein Dekorieren, kein Weihnachtstrubel.
Doch, das ist ja für uns als Christen ist Weihnachten ja ganz entscheidend und wichtig. Also für uns ist es wirklich nicht nur so jetzt hier Geschenke, sondern für uns schon, wir feiern das. Ne? Mhm. Also ich bin jetzt nicht so der, der jetzt jede Woche in die Kirche geht oder
aber
so.
Aber du bist schon ein gläubiger Mensch.
Ja, ich bin sehr gläubiger Mensch und könnte manchmal noch gläubiger sein, sag ich mal. Aber ich versuche, mich dran zu halten, also natürlich auch vom Herzen her, natürlich ist es erstmal das Wichtigste, es bringt ja nichts, nur sagen, ich bin Christ und verhält sich überhaupt nicht wie ein Christ oder ne, das gibt, das ist ja in vielen Sachen so, es bringt ja nichts, wenn man fünfmal oder was weiß ich, am Tag betet, auch als Muslim oder so, wenn man sich nicht so verhält.
Ganz genau. Aber bist du auch der Plätzchenbacker oder habt ihr ein anderes Weihnachtsritual, was euch besonders wichtig ist? Du hast ja mal als Kind Geige gespielt, wird die dann wieder ausgepackt oder nicht?
Die Geige nicht mehr. Wir werden aber, wir singen, wir haben Gedichte, wir haben verschiedene Sachen, die uns wichtig sind, also genauso mit Kuchen. Und meine Frau macht immer schön Sauerbraten, damit die ganze Familie das immer möchte. Da essen wir dann zusammen, weil die macht es so hervorragend, dass meine Mutter sogar schon sagt, das gibt's so nicht, dass die denn so gut macht. Oh. Also besser als ich, aber im Sinne von Kompliment. Ne?
Was hat Mannheim, was Darmstadt und Mainz nicht haben?
Ja, der Dialekt ist schon mal ganz special, der Koblenzer-Dialekt, aber Monnem ist so ganz special. Also wir Monnemer sind, mir sagen direkt halt die Gosch oder sagen oft das, was wir denken. Manchmal ist es gut und manchmal ist es dann, wo man sagt, ah, jetzt wäre doch ein bisschen Feingefühl wichtig gewesen.
Ja, genau. Also wer dich mit diesem Dialekt erleben will, der kann noch mal schauen. 28.03. bist du in Frankfurt, 25. Frankfurt in der Süwag Energiearena, am 29.03. in Saarbrücken in der Stadthalle, am 17.05. in Darmstadt. Auf diesem Wissenschaftskongressen Darmstadtium heißt das, glaube ich. Also das könnt ihr alles nachlesen, auch auf deiner Seite. Yalla Hopp heißt dein aktuelles neues Programm und Yalla Mord dein aktuelles Buch, lieber Bülent. Ich wünsche dir einen tollen Rutsch ins neue Jahr. Ich wünsche dir ein schönes Weihnachtsfest mit deiner Familie und unser Gespräch kann man natürlich wie immer nachhören in der ARD Audiothek. Danke dir.
Vielen Dank.
Wenn ihr von Krimis einfach nicht genug kriegt, dann hört doch mal in die ARD Audiothek. Da gibt's jeden Donnerstag eine neue Folge des Podcasts Kein Mucks mit dem wunderbaren Bastian Pastewka. Der hat in den ARD Archiven richtig gewühlt und viele tolle Hörspiele gefunden, die er uns in seiner unnachahmlichen Bastian-Art präsentiert.